Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu unserem Pfingstgottesdienst. Ja, wir dürfen heute Pfingsten feiern und dieses Lied hat schon sehr darauf hingewiesen, der Geist Gottes wurde ausgegossen, damit wir auf dieser Welt nicht alleine sind und es ist gut, das zu wissen. Ich möchte gerne zu Beginn des Gottesdienstes mit uns beten und bitte da, wo es möglich ist, aufzustehen. Danke, Herr, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Dass wir uns daran erinnern dürfen, dass du uns nicht alleine in dieser Welt zurückgelassen hast. Du bist zum Vater aufgefahren und hast uns deinen Geist gegeben, deinen Tröster, deinen Beistand, den Retter. Ja, Herr, du hast uns einfach so sehr im Blick und so sehr lieb, dass du uns nicht alleine lassen möchtest. Und dafür sagen wir dir Lob und Dank. Danke, dass wir weltweit wissen, mit anderen Geschwistern verbunden zu sein und dass du einfach dort bist, überall, wo Gottesdienste heute stattfinden und dass Pfingsten bei deinen Kindern ein besonderer Tag ist, Herr. Danke dafür. Bitte dich, dass du unseren Gottesdienst und auch alle anderen Gottesdienste segnest, Herr, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Ich danke dir von Herzen dafür. Amen. Wir werden im Laufe des Gottesdienstes die gesamte Pfingstgeschichte hören aus der Bibel. Die steht ja in Apostelgeschichte 2. Und ich werde sie immer stückweise lesen. Und ich werde jetzt mit den ersten Versen anfangen. Und als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle einmütig an einem Ort versammelt. Da hörte man plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und das erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, wie es der Geist ihnen eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie waren alle entsetzt und wunderten sich und sagten zueinander, sind denn nicht dies alle, die da reden, aus Galiläa? Wieso hören wir sie denn jeder in seiner eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden von Libyen bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie waren alle entsetzt und ratlos und sagten zueinander, was wird das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sagten, sie sind voll von süßem Wein. Pfingsten ist auch die Entstehung der Gemeinde. Die erste Gemeinde wird gegründet, werden wir gleich noch hören aus der Bibel. Und ich habe gedacht, es ist auch eine gute Idee, mal die Gemeindegründung des Freikirchlichen Bundes der Gemeinde Gottes mal vorzulesen, wie unsere Gemeinden, also unsere Gemeinden hier in Deutschland entstanden sind. Und ich möchte euch einen kurzen Auszug daraus vorlesen. Es begann in den USA. Ein amerikanischer Redakteur der kleinen, überkonfessionellen christlichen Zeitschrift Gospel Trumpet spricht in einer Kirche in Beaver Dam, USA, und sagt, er wolle sich aus menschlichen Denominationen lösen. Sein Ziel, einfach Christ sein, in der Gemeinde, die Jesus gegründet hat. Der Gemeinde, zu der alle gehören, die an Jesus Christus als ihren Erretter glauben. Punkt. Keine Gesetze über das Wie oder Bestimmungen, welche Tradition laut Gemeindestatut dazugehört. Kein Kleinkrieg mehr über Satzungen, Kleidungsvorschriften oder menschliche Bedingungen. Menschen schließen sich Daniel Warner an. Sie verbreiten den Gedanken, der den zunehmenden Zersplitterungen christlicher Kirchen in zig Denominationen und Glaubensgrundsätzen entgegenwirken soll. Fast ohne Pause wird auf Pferdekarren und zu Fuß gereist, gepredigt und geworben. Etliche Männer und Frauen unterstützen ihn. Versammlungsplätze entstehen. Man gibt sich den in der Bibel verwendeten Namen Gemeinde Gottes. Der Name, der heute etwas nach sektierischer Gruppierung klingt, die ein alleinselig machender, exklusiver Club ist, sollte das glatte Gegenteil sein. Jesus macht uns zu einer Einheit, sonst nichts. Noch heute gibt es daher keine formelle, aktenkundige Mitgliedschaft in Ortsgemeinden unseres Bundes. Auch wenn die Zusammenarbeit in jeder Gemeinde und im Bund natürlich von Menschen gemachte Strukturen benötigt, die in einem demokratischen Staat mit klaren Gesetzesvorgaben auch unabdingbar sind. Soll sich doch die Zugehörigkeit und Verbindlichkeit des Einzelnen an der Beziehung zu Jesus Christus orientieren und sichtbar sein. Ein zweites Anliegen kennzeichnete unsere Geschichte. In der Mitte des 19. Jahrhunderts waren viele Christen in Kirchen und Gemeinschaften von einer Erweckung berührt und bewegt, der sogenannten Heiligungsbewegung. Mittendrin unsere geistlichen und gemeindlichen Vorväter, also die Menschen, deren Glaube und Gemeindebibel und Gemeindebild unserem kirchlichen Gemeindebund den Stempel aufdrückte. Es ging um die konsequente, entschiedene Nachfolge von Jesus, jedes einzelnen Gläubigen. Jeder sollte möglichst so leben, wie Jesus selbst es tat. Nicht mehr sündigen, also keine Dinge tun, die gegen Gottes Gebote sprachen, die ihn verdrängten oder nicht den Aussagen der Bibel zum Lebensstil entsprachen. Diese Heiligung verstand man als ein zweites Gnadenwerk, das in einer einmaligen Erfahrung gesucht wurde. Also eine Art von Gott unverdient geschenkte, besondere Erfahrung, die sozusagen ein für alle Mal das Christsein perfektionierte. Viele Berichte und Zeugnisse aus jener Zeit zeigen die Ernsthaftigkeit und die große Hingabe der ersten Männer und Frauen dieser Periode. Nur Menschen bleiben Menschen. Und eben menschlich, solange sie auf der Erde leben. Man begriff bald, dass diese angestrebte Perfektion nicht wirklich möglich und realistisch ist. Sie bestimmt in dem Moment, in dem man Jesus Christus sein Leben anvertraut und ihm übergibt, geht jedoch lebenslang weiter. Im Laufe der Geschichte hat es daher eine Korrektur im Verständnis der Lehre von der Heiligung gegeben. Wir verstehen Heiligung heute als eine Tat und ein Geschenk von Jesus Christus, das uns, sowie die Rechtfertigung aus Glauben, die Vergebung der Sünden und das neue Leben in unserer Wiedergeburt stellvertretend für den einzelnen Gläubigen geschenkt wird. Hier beginnt das sogenannte Werk des Heiligen Geistes, der uns dann in der Heiligung wachsen lässt. Die Heiligung bleibt damit Geschenk und ist zugleich lebenslange Aufgabe. 1894. Zeitschriften werden gedruckt, geschrieben, versandt. Nicht nur in Englisch, denn in den USA leben viele Menschen aus aller Herren Länder, auch aus Deutschland. Bald erscheint die Evangeliumsposaune, daher auch auf Deutsch. J.H. Rupert, einer der Verkündiger, reist nach England zu einer evangelistischen Kampagne, in der Menschen auf Jesus Christus hingewiesen werden sollen. Von dort macht er einen Abstecher in die Hansestadt Hamburg, aus dem satte 8 Monate werden. Nach seiner Abreise bleibt eine kleine Gemeinde zurück, die seitdem darum bittet, einen Missionar, also einen Bibelkenner, der sie weiter anleitet und wie ein Pastor lehrt, möge kommen. Und dieses Jahr wird damit das Gründungsjahr des FBGG Deutschland, des Freikirchlichen Bundes der Gemeinde Gottes in Deutschland. 1901, Georg Vielgut, ein deutschstämmiger Farmer, kommt als Laienprediger. Er hat keine formelle theologische Ausbildung, aber eine besondere Gabe, anderen das Evangelium von Jesus Christus überzeugend und verständlich zu vermitteln. Möglichst viele Menschen sollen von Jesus hören. Er reist in andere Länder und an andere Orte und unter anderem auch nach Essen, hier ins Ruhrgebiet. Als er am Bett eines kranken Kindes erlebt, dass Gott sein Gebet mit dem Wunder der Heilung beantwortet, sind die Menschen begeistert. Auch wenn es noch wenige sind, die sich der neuen Gemeindebewegung anschließen, ihr Engagement ist groß. 1903, 1904, kleine Gemeinden in Hamburg, Quickborn, Niederschelden, Horst und Essen gibt es schon. Karl Arbeiter kommt mit seiner Frau aus den USA ebenfalls nach Deutschland, um die Arbeit hier zu unterstützen. Wen es weiter interessiert, auf der Seite des FBGGs im Internet können wir die Geschichte weiter nachlesen. Also so ist die Gemeinde Gottes in Deutschland entstanden, also aus Amerika ist sie rübergekommen und die erste Gemeinde war in Hamburg und ja, daraus sind mehrere Gemeinden entstanden und jetzt sind wir, glaube ich, 24, 25 Gemeinden ungefähr und auf ganz Deutschland verteilt. Das ist unsere Geschichte der Gemeindeentstehung. Da tat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr jüdischen Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, lasst es euch erklären und hört meine Worte. Denn sie sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde am Tag. Sondern dieses ist das, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, sagt Gott. Da will ich von meinem Geist ausgießen auf alle Menschen. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Ältesten werden Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Gott, von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor denn der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Gott hat Jesus, den Nazarener, unter euch mit Taten und Wundern und Zeichen bestätigt, die Gott durch ihn unter euch tat, wie ja auch ihr selbst wisst. Ihn, der nach dem festgesetzten Ratschluss und nach der Vorsehung Gottes hingegeben wurde, habt ihr durch die Hände Gesetzloser festgenommen, ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat die Schmerzen des Todes aufgelöst, weil es unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Denn David sagte von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge jubelt. Auch mein Leib wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen, auch nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir die Wege des Lebens kundgetan. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, lasst mich frei heraus vom Erzvater David zu euch reden. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis zum heutigen Tag. Weil er aber ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus seinen Nachkommen nach dem Fleisch den Christus erwecken werde, um auf seinen Thron zu sitzen, hat er voraussehend von der Auferstehung Christi geredet, dass seine Seele nicht dem Tod überlassen blieb und sein Leib die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, davon sind wir alle Zeugen. Da er nun zu Rechten Gottes erhöht ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn David ist nicht in den Himmel gefahren. Er sagt aber: Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. So soll nun das ganze Haus Israel ganz sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie das hörten, traf es sie ins Herz, und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer und Brüder, was sollen wir jetzt tun? Petrus sagte zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen, die fern sind, die Gott, unser Herr, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte: Lasst euch aus dieser verirrten Generation erretten. Die nun sein Wort gern annahmen, wurden getauft, und an dem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugetan. Sie blieben aber treu in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ich bete noch. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben, dass wir hören und nachlesen dürfen, was du uns zu sagen hast, was du damals getan hast, was du heute noch tust, dass du heute noch lebendig bist und unter uns bist, Herr. Lass uns daran immer denken und lass uns dir treu sein. Danke, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, eine Predigt zu hören. Ich bitte dich für Sanna, dass du bei ihr bist, dass du ihr die rechten Worte gibst, dass du ihr ja durch sie zu uns sprichst. Öffne unsere Herzen für dich und dein Wort. Hab Dank dafür. Amen.
Was für ein Festtag. Wir dürfen Pfingsten feiern. Gemeinde entsteht. Wenn das jemand so hört, der wird sich denken, warum ist denn das so was Tolles und so was Festliches, wenn eine Gemeinde entsteht? Ortsgemeinden sind bekannt, gibt es, aber was ist das Besondere an der Gemeinde Gottes? Es ist ein großes Fest. Wir haben es gehört, was die Jünger dort erlebt haben und alle anderen Anwesenden. Und ich bin davon überzeugt, dass die, die dabei waren, das bis an ihr Lebensende niemals vergessen haben, was dort passiert ist an diesem Pfingsttag. Damit wir jetzt alle auf dem gleichen Stand sind, wollen wir kurz zurückblicken, was bisher geschah. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, vielleicht kennt ihr sie noch nicht. Jesus ist auf die Welt gekommen, er hat Himmel verlassen, kommt auf die Erde, lebt auf dieser Erde, beruft Jünger, die ihm nachfolgen. Dann kommt der Moment, Karfreitag, wo er sein Leben gibt, wo er stirbt, weil er uns liebt, weil er dich liebt. Dann kommt Ostern. Da steht Jesus auf von den Toten. Und dann ist er unterwegs mit seinen Jüngern, zeigt sich seinen Jüngern, redet mit ihnen über das Reich Gottes, was das Reich ist Gottes, erklärt es ihnen, macht es ihnen vielleicht noch mehr schmackhaft. Es sind viele Gespräche da. Die Jünger haben auch Fragen: Herr, wirst du denn jetzt dein Reich aufbauen? Die Jünger haben immer noch nicht verstanden, wie das Reich Gottes aussehen soll. Aber Jesus hat mit ihnen darüber gesprochen. Und dann kommt Himmelfahrt. Der Tag, wo Jesus zurück in den Himmel gefahren ist. Aber bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er zu seinen Jüngern etwas gesagt. Das möchte ich uns einmal vorlesen. Aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus Aber ihr, liebe Jünger, werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und dann geht es weiter, eine Wolke kommt, er wird emporgehoben und kehrt zurück zu seinem Vater. Und die Jünger sind da, vielleicht dachten sie sich, Moment, jetzt sind wir schon wieder alleine. Aber sie wissen, sie sind nicht alleine. Zwei Engel sind da und die sagen ihnen, dass sie zurückgehen sollen nach Jerusalem. Die Jünger gehen zurück nach Jerusalem. Und jetzt die Frage, was machen sie denn in Jerusalem? Ich lese uns die Verse mal weiter vor. Diese alle, die Jünger, waren stets beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Die Jünger haben sicher viele Fragen gehabt. Dachten sich, wie sollen wir denn Zeugen sein bis ans Ende der Erde? Wie ist denn das möglich? Wenn wir heute losgehen, man hat vielleicht dann früher 60, 70 Jahre gelebt, wie sollen sie es denn schaffen, allen Menschen von Jesus zu erzählen? Ganz schön große Aufgabe, was Jesus ihnen da so anvertraut. Weil Jesus hat ja auch gesagt, ich werde bei euch sein. Und dann hat Jesus gesagt, geht zurück nach Jerusalem, bleibt dort und wartet. Wartet auf die Verheißung, wartet auf den Heiligen Geist. Und genau das tun die Jünger. Mit all den Fragen, die sie haben, sind sie zusammen in Jerusalem, sind im Tempel, reden von Jesus, reden von Gott, aber sie sind vor allem einmütig zusammen im Gebet. Was heißt das? Das heißt, sie waren zusammen in einem Raum, haben gebetet, haben geredet, Fragen geteilt, die sie haben, haben Gott weiter angebetet. Sie haben gewartet. Sie haben Gott ehrend gewartet. So habe ich das jetzt mal so überschrieben. In all den Fragen und Unklarheiten, die da waren, haben sie Gott die Ehre gegeben und waren treu und haben das getan, was Jesus ihnen sagte. Sie waren gehorsam. Sie sind nicht umhergegangen und haben krampfhaft versucht, Leute zu überreden, doch an Jesus zu glauben. Sie sind auch nicht umhergegangen und haben krampfhaft versucht, irgendwelche Wunder zu tun. Sollten sie auch gar nicht. Ihr Auftrag war es, zu warten. Wartet, bis die Verheißung kommt. Sie warten, dass die Kraft Gottes wirkt. Und dann, ganz plötzlich, als sie zusammen sind, passiert es. Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Dieses Brausen war nicht nur so ein leichter Windstoß, wenn ihr euch jetzt so ein bisschen so wedelt, weil euch warm ist. Das ist ja leichte Brise. Das war ein Brausen, eine Kraft, die vom Himmel selber gekommen ist. Ein Wirken Gottes. Ein mächtiges Brausen, ein gewaltiger Windstoß, der von oben herabkommt auf diese Jünger. Und der Heilige Geist erfüllt die Jünger. Und die Folge davon ist, dass sie anfangen zu predigen. Wenn Gottes Geist wirkt, wenn Gottes Kraft auf die Menschen kommt oder dort, wo sie hinkommt, da bleibt man nicht einfach so weiter sitzen und es geschieht nichts. Da, wo Gottes Geist kommt, entsteht Leben, da wird etwas neu lebendig und man wird gedrängt, etwas zu tun, etwas weiterzugeben. Gottes Geist drängt die Jünger, von Jesus zu erzählen, von Gottes Taten zu berichten. Sie können gar nicht an sich halten, da sitzen, sie müssen raus und predigen. Und das tun sie voller Freude und voller Überzeugung. Wir haben ja den Text gehört und wo ich mir dachte, die Jünger stehen jetzt auf und predigen vor vielen, vielen Menschen. In dieser Volksmenge, die zugehört hat, waren einige Leute, die sie kannten. Es waren unter anderem auch die Soldaten da, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Es waren die Volksleute da, die Menschen, die gesagt haben, kreuzige ihn, nagelt ihn als Kreuz. Die alle waren auch da. Aber Petrus und die Jünger stehen auf und predigen. ganz frei, mit voller Freiheit. Gottes Geist leitet sie. Sie haben keine Angst vor den Menschen. Ja, das passiert, wenn Gottes Geist mich erfüllt. Da ist Freiheit, da möchte ich etwas weitergeben, da muss ich etwas weitergeben. Und Gottes Kraft ist es, die wirkt. Bei dem Pfingstwunder ist es für mich immer wieder ein Wunder, wo ich sage, ja Herr, es war ja keine große Show, die dort passiert ist. Keine großen Lichter, wie wir sie hier haben dürfen, gab es da nicht. Es gab auch keine große Technik, wo man sagte, wow, super. Es gab auch kein großes Anspiel oder keine großen Wunderheilungen, dass die Leute gesagt hätten, das ist aber toll, da gucke ich mal hin. Was ist es, was gewirkt hat? Es war alleine der Geist Gottes, die Kraft in sich selber. Das ist das, was gewirkt hat. Das ist das, was die ganze Menschenmenge bewegt hat. Die Fragen, die mir kommen, sage ich, Herr, du machst lebendig. Erwarte ich immer, dass Gottes Geist weht? Oder versuche ich, Gottes Kraft irgendwie selber zu schaffen, indem man eine bestimmte Form entwickelt für irgendetwas und meint, das ist super, jetzt muss doch alles gut laufen? Gottes Geist wirkt, seine Kraft in sich. Und das haben die Menschen dort erlebt. Wenn Gottes Geist wirkt, wirkt er nicht nur für den Moment, er wirkt nachhaltig, es hat Folgen. Gottes Geist öffnet die Menschen, die diese Predigt von Petrus, den Jüngern, hören. Und sie fragen nach der Predigt, Vers 37, ich lese mal vor, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Ich finde den Vers so toll. Da ist etwas, was die Herzen der Menschen packt. Da sticht etwas hinein. Sie merken, boah, was ist denn da passiert? Irgendwas ist da aufgebrochen in ihnen. Und sie merken, ich muss etwas tun. Sie merken, wir sind sündige Menschen, wir sind keine perfekten Menschen. Irgendwas drängt sie, was zu tun. Wie können sie denn in Verbindung mit diesem Gott jetzt leben? Wie können sie da zu ihm treten? Diese Frage kommt nicht irgendwo her, sondern Gottes Geist bewegt die Herzen der Menschen. Und da bricht etwas auf. Und die Frage ist, liebe Männer, Jünger Jesu, was sollen wir tun? Wo Gottes Geist wirkt, Menschen berührt, entsteht die Frage, was soll ich tun, Herr, damit ich rein werde? Was soll ich tun, damit meine Schuld abgenommen wird? Was kann ich tun, damit ich wirklich ein heiliges Leben führe, ein reines Leben? Was muss ich tun mit dir, großem Gott, Schöpfer über allem, damit ich mit dir in einer Beziehung leben kann? Gottes Geist schenkt Klarheit. Er führt uns zur Wahrheit. Er schenkt uns Erkenntnis. Alleine Gottes Geist ist es. Und dann antwortet Petrus laut und deutlich, ohne irgendwie Angst zu haben, dass er was Falsches sagen könnte. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Er macht dir eine ganz klare Ansage. Alles, was du tun musst, tu Buße. Bitte um Vergebung. Kehre um. Kehre hin zu Jesus Christus. Wende deinen Blick auf ihn. Und dann geh hin und lass dich taufen auf den Namen Jesus Christi. Das gehört zusammen. Ich glaube an Jesus Christus, ja, ich lasse mich auf seinen Namen auch taufen. Auf das Bekenntnis, dass er wirklich mein Erretter ist. Wir durften die Taufe feiern am 26. Februar. Ich denke immer wieder gerne dran zurück. Es war ein schönes Fest. Und nicht nur für diesen Moment haben die Täuflinge gesagt, ja, heute glaube ich Jesus Christus, sondern ihr seid immer noch unterwegs. Und das ist schön und Gottes Geist wirkt auch immer noch. Und sagt Petrus, lasst euch taufen. Und Menschen haben sich taufen lassen an diesem Tag. Sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Wir haben gelesen, ca. 3000 Menschen wurden hinzugefügt zu der Gemeinde. Dieser Tag muss ein Riesenfest Fest gewesen sein. Wenn wir uns mal vorstellen, dass 3000 Leute mit einmal sagen, Moment, ich möchte mich bekehren. Jesus, ich bekenne, dass ich sündig bin, nimm du meine Sünden, ich möchte mich taufen lassen. Was waren da für Gespräche unter dieser Volksmenge? Da war Vergebung. Da haben Menschen ihre Schuld bekannt und ausgesprochen. Dann ist man hingegangen und hat gesagt, du, das war nicht richtig, was ich getan habe, bitte vergib mir. Ja, und aufgrund der Liebe Jesu Christi konnten sie auch vergeben. Neue Beziehungen sind entstanden. Vielleicht haben sich Soldaten, die Jesus ans Kreuz genagelt haben, zu Jesus bekehrt. Und die Leute haben gestaunt und gesagt, Moment, wie kann das denn sein, dass der Soldat sich bekehrt? Die Leute haben doch Jesus ausgelacht und jetzt mit einmal glauben sie, sie lassen sich sogar taufen auf den Namen Jesu Christi. Das muss einfach erstaunlich gewesen sein. Sag, boah, wäre ich gerne dabei gewesen an diesem Tag. Zu sehen, wie die Menschen bekennen, sie gehören zu Jesus Christus und er alleine ist es, der sie rettet. Eine Taufe, einer nach dem anderen. Gespräche, Bibeltexte werden gelesen, Psalmen gesungen, gebetet ohne Ende. Gott gedankt, Gott gepriesen. Wunderbar, wunderbar. Wenn der Heilige Geist kommt, bringt er Veränderung. Wo neues Leben entsteht, ist Veränderung. Also schön, wir haben das vorhin gesehen, Mine ist geboren. Das Leben von den Eltern wird sich verändern. Das ist gar keine Frage, weil neues Leben da ist. Und das ist schön und gut. Aber sie sind auch bereit, diese Veränderung anzupacken. Und so ist es auch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, mit dem Geist Gottes. Er bringt Veränderung. Und damit dürfen wir rechnen. Und das ist etwas Gutes. Wer die Apostelgeschichte schon gelesen hat oder weiterlesen wird, wird merken, was Gottes Geist da alles tut, wie die Gemeinde weiter entsteht, was für Wunder geschehen, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Gottes Geist Freiheit schenkt zum Predigen, Erkenntnis, Menschen bekennen ihre Sünden, sagen Ja zu Jesus, folgen ihm nach. Gemeinde wächst stetig weiter. Es entsteht am Pfingsten die Gemeinde, es entsteht Gemeinschaft, es entsteht Einheit. Einheit, die alleine Gottes Geist schaffen kann. Das ist menschlich überhaupt nicht möglich. Gottes Geist schenkt Einheit. Und in dieser Einheit dürfen wir heute leben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Dann bist du Teil von dieser Gemeinde, von der Einheit, da wo Gottes Geist wirkt. Es ist ja kein Zufall, dass Gottes Geist genau am Pfingsttag gekommen ist. Also genauso wenig war es Zufall, dass Jesus am Passafest gekreuzigt wurde und für unsere Sünden gestorben ist. Pfingsttag war ja ein Feiertag, wo viele zusammengekommen sind, um zu feiern. Was haben sie gefeiert? Die Ernte. Sie haben sich gefreut an all den Früchten, die sie hatten, die sie haben dürfen. Und deswegen musste der Heilige Geist auch genau an Pfingsten kommen. An Pfingsten, wo Frucht aufgeht, wo wir sehen, was Gottes Geist bewirkt. Jesus sagt im Johannes 12,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Karfreitag ist Jesus gestorben. Der Same wurde ausgesät und an Pfingsten, Erntedank, wird geerntet. Die Frucht geht auf, neues Leben entsteht. Deswegen sagt man ja auch oft an Pfingsten, das ist die Geburtsstunde der Gemeinde Gottes. Da ist etwas Neues entstanden. Gottes Geist hat etwas entstehen lassen. Und die Gemeinde ist der Ort, wo Gott selber wohnt. Nochmal die Frage, wer ist Gemeinde? Wo wohnt Gottes Geist? Er wohnt dort, wo Menschen an ihn glauben, ihn bezeugen. Da wohnt Gott. Gott wohnt nicht in irgendwelchen großen Schlössern oder irgendwelchen wunderbaren Bauten oder Villen. Er wohnt auch nicht in irgendwelchen Traditionen, die Menschen vor Jahren gemacht haben. Er wohnt auch nicht in irgendwelchen Strukturen, in dem besten Programm aufgelistet. Da wohnt Gott nicht. Er wohnt in dir. Er wohnt in mir. Ich wünsche, dass wir es immer neu verstehen, Herr. Du wohnst in mir. Durch mich, Vater, möchtest du deine Gemeinde bauen. Durch mich baust du deine Gemeinde. Ich darf Teil der Gemeinde sein. Durch mich wirst du Frucht bringen. Durch mich, durch die Gemeinde, offenbart sich Gott. Er hat es getan über die Jahrzehnte im Gemeindebund oder von der Bewegung, dem FPGG, haben wir es auch gesehen. Eine wunderbare Geschichte. Er tut es bis heute. Er offenbart sich in seiner Gemeinde. Heute Nachmittag ist Pray, wir haben es gehört, und ich freue mich darauf zu sehen und zu hören, was Christen aus verschiedenen Teilen der Welt berichten, was Gott dort tut. Ich freue mich nicht nur, die Gesichter zu sehen, sondern ich freue mich auf diese Einheit, die Einheit zu erleben, sich gemeinsam zu freuen, gemeinsam Gott anzubeten, ihn zu loben und zu sehen, wer alles so zur Einheit gehört. Ich kenne nicht alle Leute, viele mögen bekannt sein, andere nicht, aber Gottes Geist verbindet. Eines der schönsten Sachen in den letzten 2 Wochen war für mich, die Gemeinschaft mit diesen Menschen zu haben. Wir haben viel hin und her geschrieben, Sachen geplant, Leute haben was geschrieben, was sie beschäftigt in der Gemeinde. Und am Ende hieß immer wieder, yes sister, and we pray for you, for your church. Also sie beten für mich, für unsere Gemeinde hier in Dienstlaken. Immer wieder endete diese kurze E-Mail so, wo ich denke, jo, danke. Ich kenne nicht alle davon, aber diese Verbundenheit ist da, diese Einheit, wo ich sage, ja Herr, das ist, da fühle ich mich zu Hause. Das ist meine Heimat. Herr, da wo du bist, wo ich merke, da sind Menschen, die dich lieben. So wie wir es hier erleben durften oder dürfen immer noch. Wir singen Lieder voller Überzeugung. Ich sage, Herr, das ist, sind nicht nur Texte, es ist Wahrheit, die wir singen, die uns verbindet. Das ist das, was zählt. Ich sage, Herr, schenk uns immer wieder, dass wir noch mehr diesen Blick auch haben, Herr, ich möchte sehen, was du siehst, haben wir auch gesungen in dem Lied Hosanna, in der Höhe. Lass mich fühlen, was dein Herz sieht. Lass mich sehen, was du siehst, Herr, ich möchte Reich Gottes sehen. Und das sehe ich, wenn Gottes Geist mir diese Erkenntnis schenkt. Wenn ich das sehe, dann ist es eine Freude, wo ich sage, boah, das ist super, das begeistert mich. Das ist Freude, die bleibt, die Kraft Gottes, die wirkt bis in alle Ewigkeit. Pfingstengemeinde entsteht. Und das Haupt von dieser ganzen Gemeinde, von dem Leib, wie es ja auch genannt wird im Epheser-Text auch immer wieder, ist Jesus Christus selber. Ist auch unser Herr sitzt zu Rechten Gottes. Er ist aufgefahren in den Himmel. Dort sitzt er und regiert. Und wir gehören zu ihm. Wir sind der Leib, den er hier auf dieser Erde gebrauchen möchte. Den er gebraucht. Deswegen ist es auch immer wieder wichtig, dass wir immer wieder auf Jesus hinblicken. Er ist der König, er ist das Haupt, er ist es, von dem alles ausgeht. Von ihm will ich lernen, auf ihn will ich schauen. Und dann wird er mich gebrauchen und mich erfüllen. Das hilft mir, diesen klaren Blick immer wieder zu haben. Zum Abschluss noch 3 Punkte, wo wir immer ganz praktisch werden können. Das erste, betend warten. Jeder von uns befindet sich in einer anderen Lebenssituation. Das ist immer so. Vielleicht wartest du auf etwas. Sagst ja, wann passiert das endlich? Manchmal sind wir ungeduldig. Kommt vor. Wir warten und warten. Und in dieser Zeit des Wartens wünsche ich, dass du es tust wie die Jünger. Warte, indem du Gott lobst, ihm zur Ehre singst, ihn anbetest. Warte Gott ehrend. Und sei gewiss, zu seiner Zeit wird er wirken. Manchmal ist es ganz plötzlich, wo du denkst, boah, wow, jetzt passiert es. Herr, du wirkst. Gott wirkt, zu jeder Zeit, in jedem Moment wirkt er. Betend warten. Das zweite, erstmal die Frage an mich selber, bin ich bereit für Gottes Wirken? Wenn du sagst, ja, ich bin bereiter, dass du wirkst, dann wünsche ich, dass du mit Freude diese Erwartungshaltung auch lebst. Lebe mit der Erwartung, dass Gott Großes tut, dass Gott Wunder tut. Denke groß, erwarte viel. Gott will schenken, er schenkt. Aber wir dürfen auch diese Erwartungshaltung wirklich leben und uns überraschen lassen. Und Gott wird uns immer wieder frisch beschenken, er wird uns immer wieder neu beschenken. Und wenn wir das erleben, dann werden wir automatisch auch hingeführt und werden Gott anbeten, werden ihm die Ehre geben. Das Dritte, lebe realistisch. Lebe als Realist. Was heißt das? Sei ausgerichtet auf das Reich Gottes. Investiere dein Leben in die Ewigkeit. Das, was wir aussehen im Glauben, werden wir eines Tages auch im Glauben ernten dürfen. Wenn etwas auf, oder es braucht lange, bis etwas wächst. Aber alles, was wir im Glauben tun, Gott sieht es, Gott hat die Hand darüber und es wird aufgehen. Zu seiner Zeit werden die Früchte da sein. Und ich wünsche, dass wir es immer wieder auch wirklich realistisch sehen. Die Welt bietet so viel, viel Gutes, das ist auch schön. Wir dürfen genießen, uns freuen, freut euch an den Sachen. Aber stellt es nicht über das Reich Gottes, stellt es nicht über Jesus Christus. Denn alles, was auf dieser Welt ist, es wird vergehen. Das ist kein Geheimnis. Das Leben ist vergänglich, das Materielle ist vergänglich. Was bleibt, ist das Reich Gottes. Ist die Gemeinde Jesu Christi. Das bleibt. Und es ist schön, dass das bleibt. Und eines Tages wird Jesus wiederkommen und die Seinen zu sich holen und dann werden wir mit allen Heiligen sehen, die Werke Gottes werden wir sehen, die Früchte, die im Glauben aufgehen und wir werden uns einfach nur freuen. Und ich denke mir oft, Herr, ich freue mich auf diesen Tag, wo man sieht, Mensch, das, was ich im Glauben getan habe, Herr, du hast es gesegnet. Das, was Daniel Warren, der nach Deutschland gekommen ist, in Hamburg angefangen hat, das Evangelium weiter zu predigen, warum hat er das denn getan? Na, weil Gottes Geist ihn geleitet hat. Ich weiß nicht, ob er dachte, juhu, endlich kann ich mein Heimatland verlassen. Oder ob er sagte, okay Gott, wenn du es mir sagst, möchte ich das mal machen. Er hat das getan. Da sage ich, Mensch, es ist daraus eine Gemeindebewegung entstanden. Wunderbar. Danke, Daniel Warren, dass du den Mut hattest. Investiere in die Ewigkeit. Saat und Ernte. Heute Morgen, ich habe noch was Kleines mitgebracht. Habt ihr vielleicht schon gesehen, hier vorne, bei meinem morgendlichen Spaziergang bin ich dann so lang gegangen, zwischen ein paar Feldern entlang. Da war da ein Feld, ich jetzt weiß nicht, ob es das Gerste ist, Friedrich, es ist erkennbar, es ist auf jeden Fall Korn. Es ist noch nicht ganz reif. Aber ich habe das Feld so gesehen und ich dachte, boah Herr, danke für dieses Bild. Die Ernte ist reif. Weit ist sie reif. Es braucht noch ein bisschen mehr, dann werden die Leute hingehen und das Korn wird geerntet und dann wird es verarbeitet. Und dann bin ich weitergelaufen und dann war da auch ein großes Maisfeld. Das Mais ist ja auch noch nicht reif, der Mais. Aber das Feld war da und man hat gesehen, wie etwas aufblüht. Ich dachte, Joja, mit diesen Augen lass mich durch mein Leben laufen, dass ich geistlich sehe, wo ist das Erntefeld her? Wo kann ich etwas weitergeben, dass Frucht entsteht? Wo kann ich etwas aussehen? Oder ich möchte etwas aussehen, da wo du mich hinstellst, Herr. Und mich freuen und zu sehen, wie langsam etwas heranwächst. Und im Glauben aussehen, Früchte werden heranwachsen, die bis in alle Ewigkeit bleiben. Die sind nicht vergänglich. Das Brot, was hieraus entsteht, wird sehr, sehr lecker sein, vitaminreich und gut, aber das wird auch vergehen. Aber Gottes Wort bleibt. Ich wünsche, dass diese Wahrheit, dieses Pfingstwunder ganz neu in unseren Herzen ist. Unser Herz trifft, entflammt und wir sagen, Herr, mit dieser Freude, mit deinem Geist, mit dem Wissen, dein Geist wirkt heute. Startet weiter in die Woche, das, was auf euch zukommt. Amen.
Ich möchte einfach Danke sagen, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern durften, dass wir Gemeinschaft miteinander haben durften. Danke, dass ihr hier seid, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott und untereinander haben dürfen. Danke aus 2. Korinther 13, den Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.